Ja, ihr habt schon eine Auswahl der Lieder gemerkt. Es ist ein ernstes Thema heute, ein Thema zum Nachdenken. Ja, das Thema heißt, kann man an Jesus zweifeln oder sogar verzweifeln? Kann man an Gott irre werden? Die Bibel verschweigt uns auch die Tiefen unseres Glaubens nicht. Und auch in der Bibel kommen Krisen vor. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Als Christen leben wir ja nicht in einem besonders geschützten Raum, sondern wir leben noch, wie wir es auch im Lied gehört haben, mitten in dieser Welt. Wir sind geistlich nicht von der Welt. Jesus hat uns erlöst. Aber wir sind noch mitten in den Konflikten, Auseinandersetzungen, Sorgen und Nöten dieser Welt. Was ist, wenn ich arbeitslos werde? Was ist, wenn einer meiner engsten Angehörigen stirbt? Oder was ist, wenn die Ehe scheitert? Was ist, wenn mit meinen Kindern was ist? Man könnte mir viele Fragen stellen und wir erhoffen uns ja Antwort aus der Heiligen Schrift. Das wollen wir heute gemeinsam erarbeiten. Und zwar, unser Glaube bewährt sich ja erst dann in den Niederungen unserer Konflikte, in den Auseinandersetzungen dieser Welt. Wenn es mich fast zerreißt, da bewährt sich der Glaube. Wie heißt es in 1. Petrus? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als die des Goldes, das vergeht, aber erfunden wird zum Lob und Preise und zur Ehre Gottes. Das heißt, so wie das Gold ja im Feuer erprobt wird, da wird ja im Feuer wird die Schlacke von dem reinen Gold getrennt, damit man das reine Gold gewinnt. So wird auch der Glaube ja erprobt in den Nöten und Verfolgungen damals oder in den Auseinandersetzungen dieser Welt. Am Beispiel Johannes des Täufers wollen wir das einmal gemeinsam lesen. Aus Lukas 7, die Verse 18 bis 23. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles, was Jesus getan hatte. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir, Jesus, gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und viele Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, und Armen die gute Botschaft verkündigt wird und glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Soweit diese Verse. Ja, es ist eine dunkle Stunde. Johannes der Täufer sitzt schon über den ganzen Winter in der Bergfeste Machäus, jenseits des Toten Meeres. Er ist abgeschnitten von dem, was jetzt in Judäa passiert. Bevor wir diese Verse gelesen haben, lesen wir die ersten Wunder des Herrn Jesus. Da ist von dem römischen Hauptmann, kennen wir in Kapernaum die Rede, der Jesus bittet doch um seinen Knecht, er möge kommen. Und dieser römische Hauptmann, also kein Israelit, lässt dann Boten aussenden und sagt zu Jesus, komme erst gar nicht in mein Haus, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Vielleicht wollte auch der römische Hauptmann, der ja zum Judentum übergetreten war, auch verhindern, dass Jesus in das Haus eines Nichtjuden kommt, um sich da zu verunreinigen. Aber Jesus wundert sich und sagt, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Sprich nur ein Wort und mein Sklave wird gesund. Und von jener Stunde an wurde der Sklave gesund. Dann begibt sich der Jesus an der Stadt Nein und da tragen sie einen Jüngling heraus. Da heißt es in dem Text, er war der einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe. Elin, das ist eine Katastrophe. Da kann man nicht zum Amt gehen, Unterstützung beantragen. Das war damals eine finanzielle und auch eine persönliche Katastrophe. Und der Tote wurde aus der Stadt Nein herausgetragen. Heraus aus dem Verbund der Lebendigen. Das war damals in Israel so üblich. Die Toten hatten nichts zu suchen im Kreise der Lebendigen. Da wurden sie nicht aufgebahrt wie wir früher bei uns, sondern sie mussten die Stadt verlassen. Ähnlich wie Golgatha, der Hügel außerhalb Jerusalems. Und Jesus kommt in der Stadt Nein an, er der Fürst des Lebens, und begegnet hier dem Tod, ganz gravierend. Das Erste, was Jesus sagt, oder was wir lesen, Jesus war innerlich bewegt. Luther sagt, ihn jammerte es. Das heißt, er war tief getroffen von dieser plötzlichen, katastrophalen Situation. Ihn jammerte es. Und ich habe mich mal so gefragt, wie wir auch bei uns in Buhr das so betrachtet haben, diese Verse. Wann warst du eigentlich mal letzte Mal innerlich bewegt? Wann hat es dich mal so richtig getroffen? Nicht so sentimental getroffen, wenn wir ein Lied hören im Fernsehen, nicht? Da sind wir auch schon mal ein bisschen sentimental und finden das ganz toll. Nein, wann hat es mich mal so richtig getroffen? Anteil genommen am Schicksal anderer. Nachbarn, Freunde, Familie. Wann hat es mich mal so richtig getroffen und wo ich dann auch so bis in die tiefste Tiefe meiner Seele getroffen war. Hier Jesus wird tief getroffen und sofort handelt er. Weit weine nicht. Er rührte die Träger an und dann standen die Träger und dann spricht er ein machtvolles Wort. Er, der Fürst des Lebens, sagt zu dem Toten, ich sage dir, stehe auf. Die Konfrontation zwischen Licht und Finsternis findet hier erstmals so machtvoll statt. Und der Jüngling steht auf und fängt an zu reden und dann ein bemerkenswerter Satz anschließen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter wieder. Warum steht der Satz denn da? Weil der Tote, der jetzt durch Jesus lebendig gemacht wurde, jetzt eigentlich Jesus gehört. Jesus hat ihn ja erweckt. Er gehört Jesus. Aber Jesus gibt ihn seiner Mutter wieder. Ja, das geschieht und das wird berichtet. Und Johannes ist in der Bergfeste und bekommt von all dem nichts mit. Seine Jünger können ihn besuchen, also die Jünger des Johannes können ihn besuchen und berichten ihm davon. Aber Johannes kommen Zweifel. Und er ist doch machtvoll gestartet. Wir lesen das auch in Johannes 1 und Johannes 2. Nicht? Der Sohn der Elisabeth von Zacharias, voll Heiligen Geistes, schon im Mutterleib. 30 Jahre war er in der Wüste, ernährte sich von Heuschrecken und Honig. Er war ein Naziräer, das heißt ein Gottgeweihter. Nach dem Alten Testament war er speziell für diese Aufgabe als Herold Jesu vorgesehen. Und das hat er auch machtvoll gemacht. Er rief die Menschen auf zur Buße und zur Umkehr, zur Taufe. Lasst eure Sünden vergeben. Und zu den Pharisäern, Schriftgelehrten sagte er, auch ungeschminkt, Schlangenbrut, Otternbrut. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Wie werdet ihr entrinnen dem Zorne Gottes? Er hat Klartext geredet. Wie heute wenig in Kirchen und Gemeinden. Er wird nicht so klar gesprochen. Hat man Angst und Sorge, man könnte ja anecken. Johannes ist hier ganz unerschrocken. Und das wird ihm natürlich auch zum Verhängnis. Herodes der Vierfürst, er mochte den Johannes und hat ab und zu auch ihn besucht oder Johannes hat ihn besucht. Aber Frucht ist da nicht entstanden, sondern im Gegenteil. Johannes sagt dem Herodes auf dem Kopf zu, es ist dir nicht erlaubt, die Schwester die Frau deines Bruders Philippus zu heiraten. Du begehst Ehebruch. Du bist ein Ehebrecher. Herodes hat das noch verpackt, aber seine Frau, die Herodia, die sann auf Rache. Und bei nächster Gelegenheit wurde er eingekerkert. Und wie er geendet hat, wissen wir ja auch. Das nur soweit. Also, Jesus war innerlich bewegt, heilte Kranke. Johannes war ein machtvoller Herold, unerschrocken im Zeugnis für Jesus. Er bereitet den Weg des Herrn. Er sagt, ich bin nicht würdig, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Hat Jesus ihn besucht? Jesus hat ihn nicht besucht. Warum kommt er nicht? Bin ich es nicht wert? Ich habe 30 Jahre mich auf diese Aufgabe vorbereitet. Hab unerschrocken gepredigt. Und jetzt bin ich hier in der Bergfestung gefangen und komme nicht los. Was sagte Jesus? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat gesandt, Gefangene zu befreien, Blinde sehen zu machen und die zerschlagenen Herzen sind, Freiheit hinzusehen, auszurufen, das angenehme Jahr des Herrn. In Johannes 4 lesen wir das, Vers 18, in Nazareth. Gefangene zu befreien, warum befreit er mich nicht? Ja, das sind so Fragen, die uns bohren, nicht? Da werden Leute krank und wieder geheilt. Warum werde ich nicht geheilt? Da werden andere arbeitslos, bekommen wieder einen Job und ich bekomme keinen Job. Andere machen Karriere, nur ich mache keine Karriere. Es kann mich ganz schön bitter treffen und ich bekomme keine Antwort aus dem Himmel. Ich bekomme keinen Zell, der vom Himmel fällt und sagt, ja, aus dem und dem Grunde. Nein, es bleibt alles so, wie es ist. Da fühlen wir uns manchmal mit unseren Sorgen und Nöten alleingelassen. Da wissen wir auch manchmal nicht weiter. Es gibt auch keine Patentantwort. Man kann auch niemand raten, du musst beten. Natürlich, du hast nicht genug gebetet. Nein, das liegt nicht daran. Es sind die unergründlichen Wege Gottes, die er mit jedem Einzelnen ganz persönlich führt. Und Gott hat mit einem jeden Einzelnen von uns seinen persönlichen Plan. Er hat einen guten Plan mit dir, einen Liebesplan. Ich darf mich trotz aller Zweifel und Widersprüche des Lebens angenommen wissen. Das ist die Botschaft daraus. Und Zweifel? Natürlich. Wir dürfen auch Zweifel haben. Wenn wir ins Alte Testament blicken, tja, da gab es eine ganze Reihe Leute. Ich will mal drei nennen. Da war es Elia, lesen wir in 1. Könige 19. Israel war von Gott abgefallen. Ist dem Baal hinterhergelaufen, diesen Götzenbaal. Aber der König, Isabel die Königin. Aber Gott hatte nur einen Propheten, das war Elia. Ein Propheten, aber 450 Baalspropheten. Also Gott kann es ganz schön in die Minderheit kommen. Und dann hatte Elia einen guten Plan. Er sagte, wir machen jeder einen Altar. Ihr Baal-Leute, macht euren Altar und legt ein Opfertier darauf. Und ich mache auch einen Altar und lege auch ein Opfertier drauf. Und jeder ruft seinen Gott an und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahrhaftige Gott. Oh ja, das gefiel ihnen ganz gut. Also haben die Baal-Leute einen großen Altar gemacht, nicht? Und dann haben die ihren Gott angerufen, aber es war nichts, ist ja nur ein Götze. Und sagt Elia, ihr müsst lauter rufen, nicht? Vielleicht ist er, schläft er noch, ne? Ja, und hat er sich lustig gemacht. Oder vielleicht ist er auf die Toilette gegangen und kann jetzt nicht, ne? Ihr müsst noch ein bisschen weiter rufen, nicht? Aber war nichts, ne? Und dann hat Elia gerufen. Aber bevor Elia Gott angerufen hat, hat er noch 4 Eimer Wasser genommen, diesen ganzen Altar nass gemacht, nicht? um das Wunder zu erschweren und auch darunter den Graben mit Wasser gefüllt. Und dann hat er Gott angerufen. Und wie hat er Gott angerufen? Herr, ich danke dir, dass du dich mächtig zeigst und dass du das Herz dieses Volkes wieder zu dir bekehren wirst. Also, es ist noch nichts passiert, da dankt Elia schon für das Wunder. Ja, und dann antwortet Gott mit Feuer. Das Feuer vom Himmel leckt das Brandopfer auf und auch das ganze Wasser aus dem Altar. Ein gewaltiges Wunder, die 450 Baalspriester werden umgebracht. Und dann ereilt plötzlich, wie aus heiterem Himmel, dem Elia die Nachricht von der Isabel: So wie du meine Baalspriester umgebracht hast, werde ich dich umbringen. Und plötzlich überfällt ihn Panik, er rennt in die Wüste. Eine Tagesreise weit und legt sich unterm Ginsterstrauch und will nur noch sterben. Es ist genug. Typische Krise. Kann uns auch passieren. Da türmt sich bei uns was auf, nicht? Spinnt sich ja alles hier oben im Oberstübchen ab, ne? Alles nur Negativmeldung. Und denken wir, boah, jetzt ist die Katastrophe da. Nur noch sterben. Letzter Ausweg. Aber dann tippt ihn einer auf die Schulter. Ein Engel des Herrn und sagt, iss und trink. Ein Fladenbrot auf Stein gebacken war da. Ein Krug mit Wasser. Ein gutes Essen kann schon mal helfen. Das wissen wir auch, nicht? Wenn wir in einer Krise sind. Mein Chef sagte immer so aus Spaß, wenn wir nichts verkauft hatten. Ach, Herr Arnold, sag doch nochmal, wer nichts verkauft, soll wenigstens gut essen. Nicht? Also dann sind wir gut essen gegangen, um den Tag abzuschließen, indem wir eben erfolglos waren. Nicht? Kann man auch mal gut machen, um da nicht zu tief zu fahren. Und wir sehen diese Methode auch biblisch bestätigt. Ja, und dann sagt der Engel, iss und trink, du hast einen weiten Weg vor dir. Auch ein schöner Satz. Vielleicht hast du auch einen weiten Weg vor dir. Sehr weiten Weg. Wir möchten ja keine weiten Wege gehen. Wir müssen ja gleich ins Ziel kommen. Nicht so nach dem Motto, Spaß sofort, nicht? Sofort bestellen, nicht? Amazon liefert in 2 Tagen, sofort. Alles schnell und eilig. Nein, manche Dinge brauchen Zeit. Mein Apfelbaum im Garten, kann ich auch nicht an den Zweigen ziehen und sagen, ganz schnell jetzt die Äpfel, sondern er braucht Zeit. Erst muss er beschnitten werden. Auch manchmal müssen wir geistlich beschnitten werden. Da muss altes Geäst in unserem Leben weg. Was morsch ist, es muss weg. Dazu dienen auch die Frühjahrsstürme. Alles, was alt und schäbig und morsch ist, muss herunter. Und dann das Gereinigte kann dann Früchte und Blüten bringen. Ja, und dann war Elia in der Wüste und ging weiter, und dann kam er an den Berg Horeb, und dann ist er Gott begegnet, und was sagt Gott, was tust du hier, Elia? Ich habe für dich gearbeitet und ich bin allein übrig geblieben. Ich will nur noch sterben. Da sagt Gott, nein, das stimmt nicht. Da sind noch 7000 in Israel, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Wir haben manchmal in unserer Panik und in unserer Sichtweise ein falsches Bild. Wir sehen da nur das Negative. Wir fokussieren uns nur auf das Negative. Weil es nicht so abläuft, wie du dir das vorstellst. Gott geht manchmal mit dir andere Wege. Ganz andere Wege. Die sind bei dir nicht programmiert. Ja, das ist das Problem. Also, das kann passieren. Elia ist am Ende. Er ist am Ende. Aber Gott ist nicht am Ende. Nicht am Ende mit ihm. Und ähnlich ist es auch so mit Mose gegangen. Habe ich gestern nochmal durchgelesen. 4. Mose 13. Nicht? Als die Kundschafter zurückkamen aus dem Land Kanaan, nicht? Haben sie Früchte getragen. Ach, nicht? Also gewaltige Früchte. Ein Land, was von Milch und Honig fließt. Nicht? Alle 12 Kundschafter waren ja begeistert. Nicht? Aber dann kommt dieses Wort, aber. Ja, das ist ein tolles Land. Aber da wohnen ja Riesen. 2 Meter groß und noch größer. Und die Städte wie Jericho befestigt. Und haben wir keine Chance. Nicht?
Es lohnt sich gar nicht. Und die fressen ihre Kinder. Ja, nicht? Da kommen noch böse Gerüchte aus. Kennen wir ja. Ne? Eine sagt das, hast du gehört, der? Und der Nächste tut was dabei, wie stille Post. Und schon ist etwas dabei herausgekommen, was gar nicht den Tatsachen entsprechen. Ja, und was passiert dann? Das Volk weinte. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Bei dem Pharao, an den Fleischtöpfen Ägyptens. Was war denn da so toll dran? Da waren sie doch Sklaven, da waren sie nichts wert. Hier sind sie Gottes Kinder, Gottes Volk. Gott hat einen Heilsplan mit ihnen. Aus ihrer Mitte soll mal der Messias kommen. Ihre Erwählung und Berufung haben sie vergessen. Und manchmal vergessen wir auch unsere Berufung und unsere heilige Erwählung. Die Bibel warnt uns davor, am Beispiel von Esau, es nicht so leichtfertig auf die Schulter zu nehmen. Also, es waren vom ganzen Volk nur noch 3 Leute, die an Gott glauben. 3 Leute. Kaleb, Josua und Mose. Und was sagt Mose? Noch ein wenig, er betet zu Gott, noch ein wenig und sie steinigen mich. Und was sagt Gott? Macht Mose ein Angebot. Ich werde sie mit der Pest schlagen und dich werde ich zu einer großen Nation machen. Und was sagt Mose? Toll, super. Nein, Mose ist gereift im Glauben. Mose ist ein guter Verhandler geworden durch Gott. Er sagt Gott und erinnert ihn an seine Verheißung. Was sollen denn die Ägypter sagen? Hat euer Gott sie nicht vermocht, in das Land Kanaan zu bringen? Wir dürfen Gott an seine Verheißungen erinnern. Das ist biblisch. In Krisenzeiten dürfen wir das. Und Gott hat doch verheißen, lesen wir mal in Jesaja nach, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen, sodass wir voller Zuversicht sagen dürfen, der Herr ist mein Helfer, was wird mir ein Mensch tun? Oder er hat es verheißen, bis ins hohe Greisenalter will ich dich heben, tragen und erretten. Das dürfen wir Gott an seine Verheißungen erinnern. Ja, 3 Menschen, die Gott vertrauen bei Mose. Und auch wenn wir an Hiob denken, war es ja nicht anders. Hiob war ja auch ein Mensch, weiß es, er war rechtschaffend, redlich und gottesfürchtig. Er mied das Böse, hatte 7 Söhne und 3 Töchter, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rinder, 500 Esel. Er war ein reicher Mann, er war der Reichste im ganzen Morgenland, im ganzen Land des Ostens, wie es so schön heißt. Ja, und dann kommen die Hiobsnachrichten, ne? Kennen wir ja. Die Umstände des Lebens, das Unglück, ein Unglück jagt das andere, die Kinder kommen um bei einer Party und bis er schließlich in Staub und Asche sitzt, überdeckt mit Geschwüren, seine Frau kommt, sag nicht los von Gott und stirb endlich. Das ist dann der Tiefpunkt. Und Hiob hält fest an seiner Gerechtigkeit. Und der konnte noch sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bibelvers nehmen wir ja so bei der Beerdigung so als Spruch, nicht? Unsere Alten haben das früher im Schlafzimmer auf so eine Holztafel, war das draufgemalt, ne? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, da ist der Hiob mit seinem Glauben und wenn ich ihn fände, diesen Gott, ich würde ihm meine Fragen vorlegen. Warum gerade ich? Das quält, diese Warum-Fragen. Ja, da gibt's doch keine billigen Antworten. Da gibt's doch keine schnellen Antworten. Aber es gibt Antworten. Das werden wir gleich feststellen. Es gibt Antworten. Jesus selbst gibt hier dem Johannes die Antwort. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also, Hiob hat diese Zweifel, wenn ich ihn fände. Und dann am Ende spricht Gott zu Hiob in den Gewittersturm. Und er spricht zu ihm: Willst du, Staubgeborener, mit dem Allmächtigen diskutieren und rechten? Gut, sagt Gott, dann will ich dich fragen, Hiob, und du antworte mir: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Wo warst du, als sich die Quellen der Tiefen emporschossen, als alle Söhne Gottes miteinander jubelten und alle Sterne, Morgensterne miteinander jauchzten? Wo warst du da? Am Ende dieser Beweisführung erkennt Hiob: Ich bereue mein Geschwätz, bereue in Staub und Asche. Das heißt, ich bekenne mich schuldig und verwerfe das, was ich gesagt habe. Es gibt keinen Menschen, der vor Gott gerecht ist. Das musste Hiob auch einsehen, schmerzlich einsehen. Er hielt ja unbedingt an seiner Gerechtigkeit fest. Ich bin gerecht. Ich habe ihm nichts Böses getan. Was er nicht wusste, war natürlich diese Wette im Himmel zwischen Gott und dem Satan. Das wusste er nicht. Es blieb ihm verborgen. Aber aus der Hiob-Geschichte lernen wir, am Ende heißt es: Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und Gott vermehrte alles, was Hiob bisher hatte, noch mehr. Er bekam noch mehr Söhne, noch mehr Töchter, noch mehr Reichtum. Und dann die Belehrung auch für uns: Am Ende, das Ende Hiobs war besser als sein Anfang. Das ist wichtig für uns, dass wir es festhalten. Das Ende ist immer besser als der Anfang. Auch für neutestamentliche Christen. Kehren wir zum Johannes dem Täufer zurück. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ist die Frage, die die Jünger des Johannes zu Jesus bringen und ihn damit konfrontieren. Die Antwort des Herrn Jesus scheint uns rätselhaft zu sein. Aber wir müssen darüber nachdenken, müssen das lesen in der Bibel und einmal darüber nachdenken. Da sind ja so Passagen und Augenblicke in der Bibel, da gibt es keine schnellen Antworten, da gibt es auch keine schnellen Begründungen. Also, wie sagt er, bist du der Kommende oder sollen wir eines anderen warten? Johannes ist in der Bergfeste, er ist alleine. Ihm geht alles durch den Kopf. 1000 Zweifel. Er ist den Zweifeln Satans ausgesetzt. Der sagt: Siehst du, das hast du jetzt von deinem Glauben, nicht? Ist doch alles altmodisch, ne? Hier siehst du, jetzt lässt dich der Messias ganz alleine. Nein, nein. Bei näherem Nachdenken stellen wir fest, es gibt zwei Stufen des Glaubens. Da ist zunächst der Anfangsglaube. Ich habe mich bekehrt und gehe meinen Weg mit Jesus. Ich gehe meinen Weg fröhlich und freudig mit Jesus. Du bist jung, jung im Glauben. Alles ist happy, alles ist wunderbar. Und dann kommen, wie man so sagt, die Umstände des Lebens. Kommen Unglücke, Krisen, Katastrophen können eintreten. Und dann werde ich herumgewirbelt und mein Glaube wird den Belastungen ausgesetzt. Und es gibt immer Menschen, bei denen ist der Glaube gescheitert. Der Glaube muss bewährt werden an Jesus. Der Glaube, der sich nicht an Jesus bewährt, ihr Lieben, ist ein billiger Glaube, ist kein echter Glaube. Als in Rees die neue Brücke vor zig Jahren eingeweiht wurde, da haben die Ingenieure ja in ihren Büros berechnet, genau, also die Belastung der Brücke, jawohl, alles prima, bestens. Wir können alle die Brücke freigeben. Nein, stopp. Die Brücke wurde nicht freigegeben. Ja, wir haben doch alles genau berechnet. Ja, ja. Aber jetzt kommt der Belastungstest. Also alle LKWs und PKWs auf der Brücke, Stoßstange an Stoßstange. Und die Brücke, ja, sie darf wackeln und vibrieren, hat eine ganz normale Toleranz, das darf sein. Und dann, nachdem der letzte PKW und letzte LKW auf der Brücke war, hat die Brücke auch in der Tatsache und in der alltäglichen Belastung hat man festgestellt, die Brücke ist also okay. Und dann durften alle wieder runterfahren. Das heißt, die Brücke, der Glaube muss sich nicht nur in der Theorie bewähren, er muss sich auch in den Belastungen des Lebens bewähren. Also die erste Stufe, du hast dich bekehrt. Die zweite Stufe, dann kommen die Belastungen des Lebens, die Not und die Probleme. Junges Ehepaar kenne ich, die haben sich sehnlichst Kinder gewünscht, haben keine Kinder bekommen, haben alles Mögliche gemacht, haben keine Kinder bekommen. Ja, warum schenkt uns Gott keine Kinder? Ein anderer verliert seine Arbeit, ist immer treu, hat die Arbeit immer gut gemacht, verliert einen Job und bekommt keinen neuen Job. Das kann passieren. Das müssen wir aus Gottes Hand nehmen. 1. Petrus 1, Vers 7. Auf dass die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt und erfunden wird zur Ehre Gottes. Das müssen wir so annehmen aus Gottes Hand. Dein Glaube muss sich als echt erweisen, auch in den Stürmen des Lebens. Meine Frau und ich, wir fuhren mal nach Helgoland, nicht? Wenn man nach Helgoland fährt, hat schönes Wetter, ist ja prima. Aber wir sind gefahren in der Vorsaison mit Zeutedern bei Windstärke 11 und 12. Ja, da wusste ich erst mal in meinem Leben, was eben Wellentäler sind, nicht? Da fuhren wir mit dem Schiff herunter und die Welle baute sich auf. Die war dreimal höher wie das ganze Schiff und krachte auf das Schiff. Da haben wir auch gedacht, ob wir das überleben. Na, das war aber, nicht? Es wurde kein Essen, kein Trinken ausgeschenkt, das war gar nicht möglich. Alle Stühle festgezurrt. Da muss sich das Schiff bewähren. Das Schiff hat sich bewährt. Heute ist die Zeutedern ein kleines Museumsschiff. Also in den Nöten und Problemen unseres Lebens müssen wir das so lernen. Ich kann mir gut vorstellen, als die Jünger des Johannes, dem Johannes nun auf Weisung Jesu berichten. Sag ihm, was geschieht. Und die Jünger Johannes berichteten ihm, was Jesus tat. Tote werden auferweckt, Kranke werden geheilt, Aussätzige werden geheilt, gereinigt. Jesus sagte, gehe hin und zeig dich den Priestern. Und heißt es, im Hingehen wurden sie gereinigt. Auch so ein schöner Schlüsselvers. Im Hingehen, nicht vorher. Du musst dich in Bewegung setzen und den Weisungen Jesu folgen. Bewegung setzen, ja. Und dann geschieht das Wunder. Im Hingehen wurden sie gereinigt. Jesus tut. Und das sollen die Jünger des Johannes ihm berichten. In Judäa ist eine Erweckung. Die Menschen rennen Jesus nach und Jesus hat keine Zeit. Noch nicht mal zum zu essen und zum Beten auch gar nicht. Er benutzt die Nacht, um zum Vater zu beten. Die ganze Nacht. Um auch wieder aufzutanken. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das müssen wir lernen. Das musst du vielleicht lernen. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ich habe nichts in der Hand. Die Bibel habe ich in der Hand, ja. Aber ich habe keine Beweise. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wie heißt es in einem Lied, so nimm dir meine Hände. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Das ist die letzte Stufe des Glaubens und die ehrt Gott. Die gibt Gott ganz allein die Ehre. Und was sagte selbst Paulus, der Schmerzen hatte? 2. Korinther, glaube ich, 12 oder 13. Müssen wir mal nachlesen. Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade wird in der Schwachheit vollendet. Ja, wenn du ganz schwach bist, wenn du deine Ohnmacht fühlst, deine ganz tiefe Abhängigkeit von Jesus, das ist, dann bist du stark für Jesus. Dann hat er dich an dem Punkt, wo ihm allein Ehre gebührt.
Vorher können wir sagen, naja, habe ich ja gemacht, ne? Ich habe mich ja toll, ne? Ich bin ja ein netter Kerl, ne? Und Birgit auch, ne? Ja, wir können das ja alles, ne? Wir managen das schon, ne? Gibt ja auch unter Christen solche Leute, die alles managen, ne?
Nee. Er ist und bleibt der Handelnde, der alles führt. Die das Lied geschrieben hat, das war ja Julia Hausmann, die war mit einem Missionar in Afrika, 1800 so und so viel, war die verlobt und hatte dann, der hat gesagt, komm, wir heiraten hier in Afrika, nicht? Und dann hat sie sich auf die Reise gemacht, alles verkauft. Nach 6 Wochen Segelschiff-Turn nach Afrika kommt sie im Hafen an und denkt, ihr Verlobter ist jetzt da und ist allein. Und dann kommen da ein paar verdruckste Gestalten und sagen zu ihr, ich weiß gar nicht, wie es sagen sollen, aber ihr Verlobter ist vor 5 Wochen gestorben. Ja. Und jetzt ist sie in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht spricht, ganz allein. Ganz allein. Und da hat sie dieses Lied geschrieben. Ja. So nimm denn meine Hände. Und so ist mancher Psalm und manches Lied geschrieben worden in der Tiefe der persönlichen Not, in die Gott jemanden hineingeführt hat. Und zum Segen von vielen. Und dieses Lied ist gesungen worden in den Schützengräben, im Krieg, in den Gefangenschaften, ihr Lieben, in den Gulags, in Russland, ihr Lieben, zur Ehre Gottes. Ich komme zum Schluss. Ärgere dich nicht über Jesus. Wirf deinen Glauben nicht weg, auch wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Auch wenn du enttäuscht bist, menschlich gesehen, von Jesus und seinem Weg. Hebräerbrief heißt es, Hebräer 10, 35. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig. Denn nachdem ihr den Willen Gottes getan habt und die Verheißung davontragt, denn noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen. Also, in den Niederlagen unseres Lebens werft eure Zuversicht nicht weg. Es bleibt bestehen, Gott hat einen guten Plan mit dir. Er liebt dich. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Das dürfen wir mitnehmen. Das haben wir schriftlich. Und Jesu Fürsorge und Liebe gilt dir, egal wie die Situation ist. Ich will dich nicht versäumen, doch dich verlassen. Das dürfen wir mitnehmen und das soll uns stärken. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, jetzt will ich nur noch schwach sein, damit seine Kraft in mir Früchte trägt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.